Die Latte gehorchte nicht mehr dem Willen seiner Hand. Mit aller Kraft zerrte er daran und änderte die Richtung, in der sie lag, soweit er konnte, doch sie war hinter ihm auf einen sperrigen Widerstand gestoßen, und das vordere Ende war noch nicht zu weit vom Holzhaufen entfernt, um ihn damit abtragen und die Gewehrmündung erreichen zu können. In Wirklichkeit reichte sie bis fast an den Abzugsbügel, den er mit dem rechten Auge unscharf erkennen konnte, weil er vom Trümmerschutt nicht bedeckt war. Searing versuchte, die Latte mit der Hand zu zerbrechen, doch fand er nicht den rechten Angriffspunkt. Durch diese Enttäuschung befiel ihn wieder das Grausen, nun aber verzehnfacht. Die schwarze Mündung des Gewehrs schien, als Strafe für seine Auflehnung, einen grausameren, schnelleren Tod anzudrohen. Die Geschossbahn durch seinen Kopf schmerzte ihn mit noch größerer Qual. Wieder überkam ihn das Zittern. Plötzlich wurde er gelassen. Das Beben ließ nach. Er biss die Zähne aufeinander und kniff die Augen zusammen. Er hatte noch nicht alle Möglichkeiten zu seiner Verteidigung erschöpft. Ein neues Projekt, ein weiterer Schlachtplan, hatte in ihm Gestalt angenommen. Er hob das vordere Lattenende hoch und schob es sorgsam nach vorn durch die Trümmer neben dem Gewehr, bis es gegen den Abzugsbügel drückte. Dann bewegte er das Ende langsam nach außen, bis er merkte, dass es den Bügel freigelegt hatte, und nun stieß er es mit geschlossenen Augen so kräftig er konnte gegen den Abzug. Es gab keine Explosion. Der Schuss hatte sich schon gelöst, als ihm das Gewehr beim Einsturz des Gebäudes aus der Hand gefallen war. Aber das Gewehr erfüllte auch so seine Aufgabe. Leutnant Adrian Searing führte das Kommando über die Vorpostenabteilung an jenem Frontabschnitt, den sein Bruder Jerome in Ausführung seines Auftrags überschritten hatte. Der Leutnant, der in seiner Brustwehr hinter der Frontlinie saß, lauschte aufmerksam. Kein Geräusch entging ihm. Ob es der Ruf eines Vogels, der Laut eines Eichhörnchens oder das Säuseln des Windes in den Kiefern war, seine aufs Äußerste angespannten Sinne nahmen begierig alles wahr. Plötzlich hörte er direkt vor seinem Abschnitt ein schwaches, dumpfes Rumpeln, wie das auf weite Entfernung übertragene Geräusch eines zusammenstürzenden Hauses. Der Leutnant sah mechanisch auf seine Uhr. Es war 6:18 Uhr. Im selben Augenblick trat von hinten ein Offizier zu ihm und salutierte. »Leutnant«, sagte der Offizier, »der Oberst beauftragt Sie, Ihre Front nach vorn zu verlegen und, sofern Sie den Feind aufspüren, mit ihm Fühlung zu gewinnen. Wenn nicht, setzen Sie den Vormarsch fort, bis der Befehl zum Haltmachen eintrifft. Es besteht Grund zu der Annahme, dass sich der Gegner zurückgezogen hat.« Der Leutnant nickte und schwieg. Der andere Offizier entfernte sich. Nachdem ihnen durch die Unteroffiziere der Befehl leise mitgeteilt worden war, hatten sich die Mannschaften im Nu aus den Schützenlöchern in breiterer Front aufgestellt und rückten mit zusammengebissenen Zähnen und klopfenden Herzen in Schützenlinie vor. Die Schützenlinie schwärmt durch die Plantage in Richtung auf das Gebirge aus. Die Soldaten ziehen beiderseits des zerstörten Gebäudes vorüber. Sie bemerken nichts. Kurz hinter ihnen folgt ihr Kommandeur. Er wirft einen neugierigen Blick auf die Ruine und bemerkt, halb unter Brettern und Balken begraben, eine Leiche. Sie ist so mit Staub bedeckt, dass die Uniform wie das Grau der Konföderierten aussieht. Ihr Gesicht ist gelblich-weiß. Die Wangen sind eingefallen, wie auch die Schläfen, um die sie scharf vorstehende Ränder ziehen. Dadurch sieht die Stirn so schmal aus, dass sie abstoßend wirkt. Die etwas nach oben gezogene Oberlippe zeigt, fest aufeinandergepresst, die weißen Zähne. Schwer hängt das Haar vor Nässe. Und das Gesicht ist mit Tau bedeckt, wie das Gras ringsum. Das Gewehr kann der Offizier aus seinem Blickwinkel nicht sehen. Der Mann ist offenbar beim Einsturz des Gebäudes erschlagen worden. »Seit einer Woche tot«, sagt der Offizier lakonisch, geht weiter und zieht gedankenverloren seine Uhr, als wolle er sich von der Richtigkeit seiner Zeitschätzung überzeugen. 6:40 Uhr.